Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Wontorra on Tour. Das war ein wenig das Wochenende der Favoriten, auch was das Topspiel am Samstagabend anging mit Leipzig, dem Sieger hier in Bremen. Werder hätte sich den Ausgang der Partie aber auch anders vorstellen können, wenn der Club nicht gleich 11 verletzte, fast Stammspieler gehabt hätte. Darüber sprechen wir natürlich und wir reden auch darüber, wie im Konzert der Großen, der Geldclubs, die Mittleren sich schlagen können, wie kreativ sie sein müssen und was sie sich manchmal ausdenken müssen, um mit der Spitze mitzuhalten. Dazu ist bei mir zu Gast eine echte Werder-Legende. Schönen guten Abend, Marco Bode, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vor allen Dingen nach so einem Spiel, das man auch nennen könnte, alte Fußballwelt gegen neue Fußballwelt. Darüber haben wir im Laufe der Sendung zu reden. Aber zunächst mal kurz natürlich aktuell noch zum Spiel. Unterm Strich musste Florian Kohfeldt ja auch eine Mannschaft aufbieten, die relativ wenig Bundesliga-Erfahrung hatte, bedingt dadurch, dass 11 Spieler ausgefallen sind. Welche Rolle hat bei dem Spiel die ausgedünnte Personaldecke gespielt?
Ich glaube, nach der Verletzung von Niklas Füllkrug natürlich einen Tag vor dem Spiel am Samstag hat das schon eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich in den Köpfen der Zuschauer mehr als in den Köpfen der Mannschaft, weil nochmal, sie haben mutig versucht, nach vorne zu spielen, haben das auch sehr gut gemacht. Benjamin Goller hat ein tolles Spiel gemacht, fand ich. Vielleicht hinten raus hat dann ein bisschen die Kraft gefehlt, aber für den ersten Bundesliga-Einsatz von Anfang an war das großartig. Und auch ein Christian Groß ist fast schon sozusagen da jetzt in eine Rolle reingewachsen, wo man sich gar keine Sorgen mehr macht. Insgesamt muss man aber auch zugeben und anerkennen, dass Leipzig hier mit der Dominanz und auch mit dem Selbstvertrauen des Tabellenführers kam und das dann auch relativ abgeklärt gespielt hat. Und durch die beiden Standardtore waren sie dann einfach auch in der Situation, wo sie das Risiko ein bisschen reduzieren konnten. Und wir haben dann den Anschlusstreffer einfach nicht mehr geschafft. Also sicherlich kein unverdienter Sieg.
Ich will trotzdem nochmal auf diese verletzten Misere zurückkommen. Es ist ja eigentlich unsäglich, was Werder Bremen da zurzeit ereilt und ereilt hat. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, wie sowas kommt? Ist das reiner Zufall? Ist das eine Verkettung unglücklicher Umstände? Ist das einfach Pech?
Na, es ist natürlich schon so, dass wir uns jetzt ganz viele Gedanken gemacht haben und auch noch machen. Gibt es irgendwie systematische Ursachen für diese Verletzungsmisere? Wir haben bislang keinen umfassenden Grund erkannt, der irgendwie sozusagen da ein Muster erkennen ließe. Ich meine, man kann in jedem einzelnen Fall sicherlich Ursachen suchen und auch finden, aber die sind scheinbar unabhängig voneinander. Ich meine, Toprak ist gerade gekommen im ersten Spiel, Muskelfaserriss. Bei Osako hat möglicherweise auch die Länderspielreise und die Belastung eine Rolle gespielt. Jetzt bei Füllkrug ist es eine völlig andere Geschichte. Ein total unglücklicher Kreuzbandriss. Also vor allem für ihn tut es mir natürlich sehr leid, dass er jetzt so lange ausfällt und damit natürlich uns auch fehlen wird. Er war in einer tollen Form, genauso wie Osako und andere. Und ja, in der Abwehr ist es fast am schlimmsten, weil da fast alle Stammkräfte ausgefallen sind.
Alle 4 Innenverteidiger, die eigentlich am Saisonbeginn im Kader standen, sind ausgefallen. Inwieweit könnte da, ich sag mal, Trainingssteuerung oder auch Belastungssteuerung oder auch medizinische Begleitung eine Rolle spielen?
Ja, das sind natürlich die Dinge, die man sich dann anschaut, aber man sollte trotzdem da auch sehr sachlich bleiben. Florian Kohfeldt hat vor dem Spiel auch nochmal ganz deutlich gesagt, dass wir sozusagen uns alles anschauen, aber auch davon überzeugt sind, dass in unserem Team wir alle machen Fehler, aber sozusagen jetzt nichts erkennbar ist, wo irgendwo eine Systematik dahinter steckt, sondern wir einfach trotzdem jetzt schauen müssen in der Belastung, in der Trainingssteuerung, dass wir sozusagen das nochmal analysieren. Auf der anderen Seite darf auch etwas nicht passieren. Wir dürfen jetzt nicht in so eine Selbstmitleidssituation kommen. Die Mannschaft am Samstag hat das toll gemacht. Wir müssen versuchen jetzt, und davon bin ich auch überzeugt, dass die Spieler, die gesund sind und da sind, Punkte holen können. Und das müssen wir jetzt alle gemeinsam versuchen. Was am Samstag auch sehr positiv war, war die Reaktion der Zuschauer durchweg eine Unterstützung. Ich meine, das ist nicht ungewöhnlich in Bremen, aber trotzdem auch bei einer 0-3-Niederlage nicht selbstverständlich. Also wir schauen uns das an, aber nochmal, es ist im Prinzip ist, glaube ich, so viel nicht verändert worden von der vergangenen Saison zu dieser Saison in der Vorbereitung, in der Trainingsbelastung. Also es ist manchmal dann auch viel Pech dabei offensichtlich. Ja.
Dramatisch ist natürlich, dass einer der wichtigsten ausfällt, Füllkrug, der einen guten Einstand wieder hatte, jetzt seitdem er zurück ist in Bremen. Aber die Saison scheint beendet zu sein für ihn. Wie wollen Sie das kompensieren? Können Sie nochmal nachladen? Es geht ja eigentlich nur, wenn man einen vertragslosen Spieler noch holt.
Nein, also ich unabgestimmt mit Frank Baumann würde ich jetzt sagen, dass wir das nicht tun werden. Wir haben gerade in der Offensive schon auch noch eine Menge Optionen und da kommen auch Spieler wie Finn Bartels ja noch zurück. Nochmal, am Samstag haben wir auch gesehen, dass wir in der Offensive eine Menge Qualität haben. Niklas war sicherlich ein wichtiger Faktor. Wir haben ihn auch geholt, um ein Stück weit auch nochmal ein anderes Element in der Offensive zu haben. Das Tor bei Union Berlin zeigt das ganz deutlich, ein bisschen diese Wucht, auch bei Standardsituationen und bei Flanken. Insofern fehlt er uns, aber nochmal, wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir werden weitermachen, versuchen, alle zusammen das Beste daraus zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir genügend gute Spieler haben.
Die Verletzungen sind ja eigentlich hoffentlich jedenfalls nur ein temporäres Problem. Eigentlich stehen ja halt so Clubs wie Werder Bremen andere Herausforderungen bevor. Gegen die sogenannten Werksclubs, gegen die Investorenclubs. Wo sehen Sie da halt die größte Herausforderung, um zu bestehen?
Ich glaube, wir haben eine Menge an Stärken, die auch andere Clubs vielleicht nicht so haben. Auf der anderen Seite, darüber werden wir vielleicht noch reden, sind die finanziellen Mittel immer begrenzt gewesen in Bremen. Und deswegen müssen wir eben schlau sein, wir müssen schnell sein, wir müssen kreativ sein, wir müssen gut ausbilden, auch die Mannschaft. Und besonders eben auch auf Charaktere achten, das Team gut zusammenstellen, auf dem Platz und neben dem Platz.
Wir werden das gleich vertiefen. Mich interessiert vorher vielleicht noch, wie Sie denn grundsätzlich so diese neue Fußballwelt sehen, die sich jetzt auftut. Eben, ich sage es ruhig mal, arm gegen reich oder Traditionsclubs eben gegen Kohleclubs. Beispiel, Sie haben, das hat man mal ausgerechnet, im Augenblick einen Spielerwert von 170 Millionen. Der Spielerwert von RB Leipzig beträgt 510 Millionen. Das ist ja schon eine Hausnummer, ne?
Das ist eine Hausnummer und es ist tatsächlich so, dass diese wirtschaftliche Schere, nennen wir es mal so, in der Bundesliga ein wenig auseinandergegangen ist in der letzten Generation oder in der letzten Dekade. Als ich noch gespielt habe, war die Welt ein bisschen enger beisammen, obwohl es auch da schon Unterschiede gab. Ich bin trotzdem der Meinung, es gibt für uns den Platz und wenn wir sozusagen an unsere Stärken glauben, können wir auch bestehen in dieser Liga. Setze mich trotzdem, das gebe ich auch zu, immer für faire Regeln ein und auch für Nachvollziehbarkeit und Transparenz. Financial Fair Play ist sicherlich etwas, was auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene durchgesetzt und weiterentwickelt werden muss, denke ich. Damit, soweit es geht, alle unter den gleichen Regeln spielen. Wir werden nie homogene Bedingungen haben. Es gibt unterschiedliche Wirtschaftsstärken. Das ist auch in Ordnung, aber die Regeln müssen natürlich einigermaßen gleich sein.
Aber ist nicht irgendwie Tür und Tor geöffnet dem steigenden Sterben von Traditionsclubs durch die Entwicklung der letzten Jahre? Zeigt das Beispiel Kaiserslautern, München 60, selbst HSV, zeigt es das nicht?
Ich glaube, Tradition allein ist jedenfalls sozusagen keine Garantie, dass man nicht in Probleme kommen kann. Ich glaube aber auch nicht, dass alle Traditionsclubs dem Untergang geweiht sind. Es ist immer noch möglich, durch gute Arbeit sozusagen erfolgreich zu sein. Und die Antithese, Borussia Dortmund und Bayern München sind auch Traditionsclubs. Und die beiden sind zum...
Ja, die einen sind an der Börse als AG und die anderen haben Anteilseigner, ne?
Bayern. Die an der Börse sind, sind eine KG. Die anderen, die Bayern, sind eine AG. Die sind nicht an der Börse, haben aber natürlich auch einen Teil ihrer sozusagen Anteile verkauft. Aber sie haben muss man sagen, beide auch durch kontinuierliche Arbeit, insbesondere bei den Bayern, sich eine gute Situation erwirtschaftet. Zugegeben, also ich will das gar nicht leugnen. Wir mit Werder Bremen auch in dieser Region, in dieser Infrastruktur und so weiter, wir haben es nicht leicht. Aber ich sage es nochmal, wenn wir es hinbekommen, dass die Regeln sozusagen annähernd gleich sind für alle, dann traue ich uns schon zu, erfolgreich zu sein.
Inwieweit ist Werder Bremen dann aber vielleicht auch offen für Investoren?
Wir haben in den vergangenen Jahren, also nehmen wir mal die 5 Jahre, die ich jetzt auch federführend da im Aufsichtsrat tätig bin, haben wir für uns immer ein Stück weit gesagt, wir bleiben offen für eine Entwicklung. Wir können auch nicht die Augen davor verschließen. Also jetzt in dieser Saison zum Beispiel Hertha, die eine Menge erstmal sozusagen auf den ersten Blick Geld eingenommen haben, das auch investieren können. Nun läuft es bei Hertha jetzt auch deswegen noch nicht richtig rund. Der VfB Stuttgart hat im letzten Jahr viel investieren können. Auch das sind Beispiele dafür, dass es nicht von alleine geht und man trotzdem auch sozusagen viele richtige Entscheidungen treffen muss. Aber natürlich beobachten wir das. Und ich will auch nicht ausschließen, dass Werder Bremen zu irgendeinem Zeitpunkt mal einen strategischen Partner oder einen Investor aufnimmt. Aktuell, muss man sagen, ist es kein Thema.
Kann man das den Fans verkaufen? Wenn Sie so einen Investor.
Ich glaube, das käme ein Stück weit drauf an. Also einen reinen Finanzinvestor, der sozusagen keine Beziehung zu dieser Region hat, vielleicht auch nicht zu der Philosophie passt, wäre schwer vermittelbar. Ich glaube aber, dass unsere Fans natürlich auch erfolgreichen Fußball sehen wollen. Und deswegen, glaube ich, werden nur sehr wenige Fans es kategorisch und für immer ausschließen.
Um mit den, ich sag jetzt ruhig mal Neurechten mitzuhalten, muss man, wie ich gerade von Ihnen gehört habe, kreativ sein, muss man schlau sein. Und dazu gehören wahrscheinlich auch Bausteine, um dann halt an den Lösungen zu arbeiten. Baustein 1, Scouting. Welche Rolle spielt das bei Ihnen? Wie gehen Sie es an? Was machen Sie da?
Also Scouting, sagen wir mal, gute Konzeptionen zu entwickeln für die Suche nach Spielern, ist sicherlich ein wichtiger Baustein. Ich glaube, da tun wir wahrscheinlich nichts prinzipiell so sehr anders wie andere Clubs, sondern
es sind festangestellte Mitarbeiter, ne, die sich nur um Scouting kümmern.
Ja, aber das haben garantiert, ohne das jetzt exakt belegen zu können, wird Leipzig das auch haben. Ich glaube, es kommt sicherlich auf das Wie auch an, nach welchen Kriterien scoutet man, was ist sozusagen der Plan. Ich glaube, es ist schon wichtig, neben fußballerischer Qualität auch eben Persönlichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften mit reinzunehmen. Ich glaube auch ein zweites Element, was für Werder natürlich extrem wichtig ist und was uns vielleicht im Scouting auch hilft, ist diese besondere Atmosphäre hier. Vielleicht auch die Chance, es bei uns eher in die Bundesliga zu schaffen. Das gilt gerade für diese Übergangsspieler. Und dann, glaube ich, ist es eben auch so, nehmen wir mal andere Clubs, bei dem einen oder anderen hat man das Gefühl, da wird nicht jeder Spieler besser, wenn er kommt. Bei uns mit diesem Trainer habe ich jetzt schon das Gefühl, dass auch Florian Kohfeldt die Spieler besser macht, dass das Team so zusammengestellt ist, insbesondere von Frank Baumann, dass die Eigenschaften gut zusammenpassen. Und das ist eben auch sozusagen ein wichtiger Faktor.
Sie haben eben von Übergangsspielern geredet. Und da gibt es bei Werder Bremen, ich glaube, eine ziemliche Besonderheit in der Bundesliga. Denn 13 ihrer Spieler sind ausgeliehen zurzeit, also verdienen dann andere Clubs. Was steckt dahinter? Ist das eine Philosophie oder wollten Sie halt nur von der Gehaltsliste haben, weil sich dann beim Einkauf der Spieler doch verschätzt hatten?
Nein, letzteres sicher nicht. Man müsste sich wahrscheinlich jeden Einzelfall anschauen. Ich glaube, es kann auch nicht unsere Idee sein. Das tun manche Clubs in Europa, also gerade ja, italienische und englische Clubs haben das teilweise ein Stück weit als Philosophie, halt wirklich mehrere Dutzend Spieler zu verleihen. Das ist nicht unsere Philosophie. Auf der anderen Seite ist es bei dem einen oder anderen Spieler schon so, dass wir zu der Erkenntnis kommen, ein weiteres Spielen in der U23 wäre vielleicht vom Niveau her etwas zu wenig. Für die Bundesliga reicht es noch nicht ganz. Und dazwischen ist eben dann eine Option, diesen Spieler auch auszuleihen, in der dritten Liga oder in der zweiten Bundesliga spielen zu lassen. Da ist es, glaube ich, aber eben auch wichtig, nicht nur den Spieler irgendwo hinzugeben, sondern zu schauen, welcher Trainer ist da, welcher Fußball wird da gespielt, die auch weiter zu begleiten. Clemens Fritz ist im Moment sozusagen auch federführend in der Verantwortung, diese Spieler zu betreuen, zu beobachten, zu begleiten. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit nicht immer so gut gelungen, aber ich glaube, dass wir das jetzt bei jedem von uns klar ist, das ist nicht mal eben abschieben und vergessen, sondern wir müssen sie weiter im Auge behalten. Das heißt nicht, dass jeder zu uns zurückkommen wird, um das auch ganz klar zu sagen. Manchmal ist es auch, wenn man ehrlich ist, eine Trennung auf Raten.
Ja. Von denen, die verliehen sind, kommen ja auch sogar ein paar aus dem eigenen Nachwuchsbereich. Und damit sind wir beim zweiten Baustein, eben Talentförderung, Talentsichtung, Jugendarbeit. Kommt da bei Werder genug nach, um halt mit diesem Modell arbeiten zu können, oder ist Luft nach oben?
Ich glaube, dass wir einen guten Job machen, aber dass immer noch mehr geht. Und wir versuchen uns da auch natürlich weiter zu verbessern. Ein wichtiges Element wird da in den nächsten Jahren sicherlich sein, auch die Infrastruktur zu verbessern. Werder hat in den vergangenen Jahren immer Top-Werte bei der Zertifizierung bekommen. Vor allem wegen der Philosophie, vor allem wegen der Kompetenz der Menschen. Wir setzen im Leistungsbereich ausschließlich Fußballlehrer auch als Cheftrainer ein. Aber wir haben immer sozusagen eine kleine Mängelliste bekommen in Sachen Infrastruktur. Und deswegen ist dieses Thema LZ-Neubau,
Leistungszentrum
Neubau und sozusagen das hier, weiß nicht, ob das jeder weiß in Deutschland, aber wir haben ja auch hier eine ganz besondere Situation. Unser Internat ist im Stadion drin. Wir haben alle Plätze sozusagen hier, kann man vom Stadion aus quasi sehen. Das ist wunderbar, ganz toll, aber wenn man ehrlich ist und dann in die Kabinen und die Funktionsräume guckt, wird man sehen, dass die Qualität dieser Infrastruktur nicht gut ist, und daran müssen wir etwas ändern, da wollen wir investieren, und da sind wir gerade dran. Das sind schwierige Gespräche auch mit hier den Anwohnern, mit der Stadt, weil wir das auch im Grunde nur gemeinsam mit der Stadt erreichen können und wollen. Aber das ist sozusagen für uns schon ein wichtiges Zukunftsprojekt in den nächsten Jahren.
Ja, vor allen Dingen, weil es ja doch relativ preiswert ist, nicht? Ein neuer Spieler in der Bundesliga aus dem Leistungszentrum, das hätte sich finanziell schon gelohnt, wenn es einer pro Jahr nur ist.
Absolut. Ich habe das in meiner Funktion als Aufsichtsrat auch erst so richtig im Kern verstanden. Diese Erkenntnis ist wirklich zum Beispiel eine ganz wichtige. Ich weiß nicht, wer sich schon mal im Fußball mit Abschreibungen beschäftigt hat. Als Aufsichtsrat muss man das tun. Und da ist es eben so, dass Spieler, die gekauft werden, die stehen ja auch mit einem Wert in der Bilanz und werden dann abgeschrieben. Ein Spieler, der aus der eigenen Jugend entwickelt wird, der hat sozusagen, der ist sofort eine stille Reserve, wie wir das dann nennen, weil er eben mit null in der Bilanz steht und dann aber doch ja auch einen großen Wert entwickeln kann. Und das klingt blöd, man will vielleicht auch Fußball nicht so betrachten, aber auch das sind wichtige Faktoren, wenn man strategisch auf einen Club heutzutage schaut.
Also da haben wir schon zwei, drei wichtige Faktoren besprochen, mit denen Werder Bremen sich eben auch weiter im Konzert der Großen bewegen kann. Dritter Baustein eben die Kontinuität, die haben Sie auch schon ganz kurz angesprochen. Inklusive Trainer Florian Kohfeldt. Vertrag ist gerade verlängert worden. Können Sie sich vorstellen, Marco, dass das mal die gleiche Geschichte wird mit Werder Bremen und Kohfeldt wie mit Schaaf und mit Rehagel, also 14 Jahre am Stück?
Vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall, auch wenn ich glaube, dass es auch jetzt in der heutigen Zeit noch etwas schwieriger geworden ist, so langfristig mit einem Trainer zusammenzuarbeiten. Einmal, weil das Fußballgeschäft noch ein bisschen kurzlebiger geworden ist und weil dann häufig aber auch Trainer, die erfolgreich sind, begehrt sind am Trainermarkt. Christian Streich und Freiburg zeigen aber auch, dass es geht. Ich glaube, Florian ist schon bald der zweit- oder drittdienstälteste Bundesliga-Trainer. Also wir sind sehr glücklich, dass wir ihn haben. Deswegen haben wir mit ihm verlängert. Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn er 10 Jahre oder mehr bei uns bleibt und wir eine ähnliche Ära nochmal einläuten könnten. Aber wir sind da auch nicht naiv oder Träumer. Ein Stück weit ist es ganz schwer, über die nächsten 2-3 Jahre hinaus zu planen. Das ist immer so der, wenn man ehrlich ist, der Planungshorizont im
Fußball. Und andersrum, wenn mal die Ergebnisse nicht stimmen sollten, hat Werder dann trotzdem weiter die Geduld mit Kohfeldt? Ich frage das nicht ohne Hintersinn, weil bei Skripnik und bei Nuri, seinen Vorgängern, hatten sie die Geduld dann ja nicht.
Das stimmt. Wobei wir, glaube ich, auch bei den beiden nicht leichtfertig und bei der ersten Krise gehandelt haben. Es ist natürlich immer eine Frage, im Grunde muss man sich ja zu jedem Zeitpunkt in die Zukunft betrachtet fragen, ist die absolute Überzeugung da? Und insofern wäre es jetzt auch eigentlich blöd zu sagen, wir garantieren das. Wir sind total überzeugt, mit Florian Kohfeldt einen der besten Trainer in der Liga zu haben. Florian identifiziert sich mit diesem Club total, hätte wahrscheinlich schon vor dieser Verlängerung auch abwarten können und sich Optionen schaffen können. Das hat er bewusst nicht getan, sondern hat sich auch committed für Werder Bremen. Und insofern sage ich mal nur so viel. Ich glaube, dass wir mit ihm auch Krisen gut durchstehen würden, wenn sie denn kämen. Natürlich tun wir alles, um gar nicht erst in die Situation zu kommen, aber man weiß das halt nie. Ne?
Fußball ist kurzlebig, haben wir schon festgestellt. Wir reden aber vielleicht auch über Mittelfristiges, nämlich die Saisonplanung, die Zielsetzung von Werder Bremen in der laufenden Saison. Das alles gleich, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Von Tocher und Tour, wir sind zurück im Gespräch mit Marco Bode, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Werder Bremen und nebenbei Vize-Weltmeister von 2002, Europameister von 1996.
Schön, das nochmal zu hören.
Gell? Musste man doch mal sagen. Marco, wir haben festgestellt, Kreativität und ja, Schlauheit können eventuell doch mal Geld schlagen. Auf Dauer auch?
Ja, ich zitiere immer gerne meinen alten Kumpel Jens Jeremies, der dann sagt, mal zu mir gesagt hat, Marco, Geld schießt keine Tore, es sei denn, man hat sehr viel davon. Also ich glaube schon, dass es auch darauf ankommt, wie groß sind die Unterschiede. Für Werder ist es in der aktuellen Situation sicherlich schwer, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Ich glaube, es ist sehr wohl möglich, sozusagen die Ziele, die wir jetzt auch formuliert haben, zu erreichen. Die sind ambitioniert, Europa in den Blick zu nehmen, Europa als unsere große Ambition im Kopf zu haben. Ich glaube, das ist nicht sozusagen unrealistisch, aber natürlich muss einiges zusammenkommen und vielleicht muss der eine oder andere große oder stärkere, wirtschaftlich stärkere auch Fehler machen. Wenn man die letzten Jahre sich anschaut, ist das eigentlich immer passiert. Also wir waren
sogenannter Kleiner ist immer dazwischen gerutscht, glaube ich, ne?
Dazwischen gerutscht. Wir waren nah dran,
Frankfurt.
Ja. Genau, also wenn in einem Jahr alles passt, dann glaube ich, kann ein Club wie Werder Bremen sehr wohl auch mal vorne reinstoßen. Und wenn das passiert, dann muss man natürlich erst recht einen guten Job machen, weil dann ergeben sich Chancen zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Ich glaube, ich erinnere mich immer noch sehr daran, vor 10, 15 Jahren, glaube ich, wurde Werder von vielen als Beispiel genommen. Clubs wie Gladbach, Frankfurt haben sich vielleicht an uns orientiert. Und jetzt seit ein paar Jahren schaue ich schon auch, wie es eine Entwicklung in Gladbach zum Beispiel, die das auch geschafft haben, dann sich ein bisschen nach vorne zu entwickeln. Sicherlich auch kein Meisterschaftsfavorit, aber da gab es ja in den letzten 10 Jahren eigentlich sowieso immer nur den einen.
Genau, und da spielt man vielleicht eben die Plätze 4 bis 6 oder so und ist ganz happy. Werder hat das Ziel jetzt zum zweiten Mal in Folge ausgerufen, wir wollen nach Europa. Beim ersten Mal hat man ihn hier in der Stadt verziehen, dass es nicht geklappt hat. Erstens, weil diese Mannschaft trotzdem geliefert hat und zum Zweiten, weil man wusste, dass es ambitioniert. Aber jetzt werden so langsam ja auch Begehrlichkeiten geweckt in Bremen. Was ist, wenn es dann wieder schief geht?
Ich habe eigentlich nicht die Sorge mehr, muss man sagen, dass die Erwartungen unserer Fans zu hoch sind. Ich glaube, das ist inzwischen in einer guten Balance. Als Werder in der Saison, glaube ich, 10-11 zum letzten Mal Champions League gespielt hat und das dann verloren hat, in den Jahren danach und als ich anfing im Aufsichtsrat, da war das ein großes Problem, weil doch in den Köpfen der Menschen Werder irgendwie noch ein Champions League Club war und dann hat man das verloren, man hat 2-3 Jahre versucht dagegen anzukämpfen, musste dann aber doch einige Stars auch abgeben und plötzlich, glaube ich, wurde uns auch ein Stück weit vorgeworfen, wir würden uns so selbst verzwergen, war mal so ein Ausdruck. Das war aber eine notwendige Konsolidierung und ich glaube jetzt in den letzten Jahren haben wir es geschafft, uns wieder zu verbessern. Der Kader hat wieder irgendwie ein besseres Gesicht, wir haben gewisse Werte auch im Kader. Wir haben ein gutes Team, wir haben einen sehr guten Trainer. Also wir sind optimistisch, aber nicht, sagen wir mal, überschwänglich. Wenn wir Europa erreichen wollen, das sage ich immer wieder, muss viel passen. Auf der anderen Seite, wir können die Welt auch nicht ändern. Es ist nun mal so, die nackten Zahlen sind so, wie sie sind. Umsatzmäßig sind wir irgendwie eher wahrscheinlich noch zweistellig. Sozusagen, was sagen wir, diese berühmte Geldtabelle angeht. Aber nochmal, ein paar Millionen Umsatz mehr oder weniger, das ist nicht entscheidend. Das zeigen die Beispiele der letzten Jahre. Man muss gute Entscheidungen treffen.
Dann lassen wir das so stehen und machen mal unsere berüchtigte Schnellfragerunde. Dann auch rund um die gesamte Liga. Also, wer wird deutscher Meister, Marco?
In diesem Jahr Borussia Dortmund.
Sehr gewagter Tipp.
Habe ich letztes Jahr schon getippt. Und bei dir, glaube ich.
Aber, ja, hat fast geklappt, ja. Wer ist der beste Spieler der Bundesliga?
Oh, das ist schwer. Serge Gnabry.
Der mal in Bremen gespielt hat. Gibt es in der nächsten Saison wieder das Nordderby in der Bundesliga?
In der ersten Bundesliga, ja.
Ja, in der ersten, okay. Also, Sie sagen, der HSV kann es wieder packen. Sollte es auch wieder packen.
Ich glaube, dass der HSV es in diesem Jahr schaffen wird. Natürlich müssen sie sich auch anstrengen und im letzten Jahr lief die Hinrunde auch sehr gut. Und dann sind sie auf merkwürdige Weise eingebrochen. Ich glaube aber, insbesondere Dieter Hecking ist ein wichtiger Faktor und wird dem Club ein bisschen mehr Stabilität geben.
Wer ist der beste deutsche Torhüter für Sie?
Spannende Frage. Wir haben viele gute, aber Manuel Neuer ist die Nummer 1. Aber nur unwesentlich besser als Ter Stegen.
Und Marc-André Ter Stegen hat ja in der letzten Woche so ein bisschen auch das Thema geliefert, als er an die Öffentlichkeit gegangen ist und sagte, ich will zitieren, ich versuche alles im Tor zu stehen, aber diese Reise mit der Nationalmannschaft, die war für mich ein schwerer Schlag. Hintergrund, weil er nicht eingesetzt wurde, obwohl er meinte herausgehört zu haben, dass Jogi Löw ihm zumindest einen Einsatz versprochen hat. Ist das für Sie nachvollziehbar gewesen?
Also ich weiß natürlich nicht, ob Jogi Löw ihm einen Einsatz versprochen hat. Ich fand das, was er gesagt hat, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, war in Ordnung. Er hat Manuel Neuer auch nicht kritisiert oder angegriffen. Er hat sozusagen seine persönliche Situation betrachtet. Das ist, glaube ich, legitim. So, auf der anderen Seite, tatsächlich, bei den Torhütern gibt es immer eine besondere Situation und Manuel Neuer hat eine schwere Zeit gehabt, aber ist aktuell sicherlich auch wieder in einer sehr guten Form und insofern eben, wie ich meine, vielleicht auch zu Recht die Nummer 1, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig. Manuel ist auch Kapitän, er muss auch die gesamte Mannschaft im Blick haben und das ist ein, Otto Rehhagel würde sagen, ein Nebenkriegsschauplatz, den wir nicht brauchen können eigentlich. Und ich glaube, es ist gut, mit Ter Stegen einen so tollen Torwart hinter Manuel Neuer zu haben.
Zwischen den beiden ging es dann ja in der Presse hin und her. Und wir wollen uns jetzt zusammen mal mit Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, die Aussagen, Kernaussagen der beiden noch einmal vergegenwärtigen.
Kann es keinen Konkurrenzkampf ausrufen und erwarten, dass Spieler, die nicht spielen, ja, glücklich über die Situation sind.
Grundsätzlich denke ich einfach, dass wir eine Mannschaft sind und alles dafür tun sollen, dass wir als Mannschaft auftreten. Und ich weiß nicht, ob uns das hilft als Mannschaft.
Ich glaube, dass man nun sicherlich nicht zu meinen Gefühlen sagen muss und das bewerten muss. Das ist meine persönliche Meinung.
Daran knüpft sich natürlich die Frage an, ob Manuel Neuer das Ganze nicht erst auf die persönliche Ebene gehoben hat. Hat Ter Stegen andererseits nicht eher den Bundestrainer gemeint und gar nicht Neuer?
Ja, das hat er bestimmt. Auf der anderen Seite ist er auch kein Anfänger im Business und weiß, dass solche Aussagen natürlich auch aufgegriffen werden. Also wenn ich es jetzt auch noch mal so sehe, glaube ich, ist es, wie ich schon sagte, eigentlich eine etwas überflüssige Diskussion, die man aber trotzdem menschlich nachvollziehen kann. Als Nummer zwei, wenn man gut drauf ist, das einfach immer so zu akzeptieren, dass man nicht spielt, ist schon schwierig.
Sie haben das doch mal selbst erlebt, ne? Bei der WM 2002, da gab es ja auch dieses Duell Kahn gegen Lehmann schon, obwohl Lehmann da zu der Zeit, glaube ich, sogar noch die wirklich klare Nummer zwei war.
Ja, also Olli war 2002 wirklich noch glaube ich, die deutliche Nummer eins, aber es gab dann eben später den Wechsel, der sozusagen auch von Klinsmann dann schon einigermaßen mutig war. Nicht die einzige mutige Entscheidung, die er getroffen hat zu der Zeit. Und Olli Kahn musste das dann akzeptieren. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, wenn möglich, die Dinge möglichst intern zu behandeln. Und diese Frage, die man dann vielleicht auch mal an den Trainer hat, auch intern zu stellen. Wobei wiederum als Feldspieler etwas leichter, ja. Weil natürlich als Torwart, der dann auch sozusagen auf europäischem Spitzenniveau spielt, will man natürlich auch gern ins Nationaltor.
Naja, und sind Torhüter nicht irgendwie auch eine besondere Spezies von Fußballspielern?
Ja, das waren sie früher auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, das ist nochmal eine eigene Sportart, Torwart zu sein. Auch von ihrer Persönlichkeit. Also nochmal ein Oliver Kahn, der kam relativ knurrig bei der Nationalmannschaft zum Frühstück und ist wortlos auch wieder gegangen. Also ich glaube, der hat sich dann immer mehr auch zum Teamplayer entwickelt, aber das war er lange Zeit nicht. Torhüter, ja, haben auch einen besonderen Druck und vielleicht sind sie deshalb auch etwas andere Persönlichkeiten als ein Feldspieler.
Und wäre dieses Thema beinahe eigentlich schon wieder vom Tisch gewesen, aber dann kommt genau zu diesem Zeitpunkt plötzlich Uli Hoeneß daher und bringt plötzlich neue Schärfe rein in die Torhüter-Diskussion.
Die Abteilung Attacke ist zurück, heftiger als je zuvor.
Wir werden den Leuten schon mal ein bisschen Feuer geben.
Beim DFB.
Das können wir. Okay? Schönen Abend. Tschüss. Danke.
Angesprochen dürfen sich in erster Linie Oliver Bierhoff und Jogi Löw fühlen, denen Hoeneß Untätigkeit im vermeintlichen Torhüterkrach vorwirft.
Deren Stärke ist ja immer, sich in den Wald zu gehen und zu pfeifen.
Der DFB, sein neues Feindbild. Hoeneß wittert so etwas wie eine Kampagne gegen seinen FC Bayern.
Wir kriegen ständig vom DFB-Theater zuerst die Ausbeutung, die unmögliche Ausbeutung, die Art und Weise, wie wir die drei Spieler hier schlecht behandelt wurden und jetzt dasselbe wieder mit Manuel Neuer, dass man das zulässt.
Ist aus seiner Sicht schon Frechheit genug, aber darauf nicht zu reagieren, geht gar nicht.
Von den verhandelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn Ter Stegen schon mal in die Ecke stellt.
Und wenn das schon nicht der DFB macht, dann doch bitte zumindest die Presse.
Vor allem auch die Münchner Presse finde ich nicht in Ordnung. Die westdeutsche Presse unterstützt den Marc Ter Stegen extrem, wie wenn er schon 17 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Und hier von der süddeutschen Presse sehe ich gar nichts, gar keine Unterstützung.
Uli Hoeneß ist zur Attacke geritten und hat sich dabei womöglich vergaloppiert.
Hat er sich vergaloppiert, der Uli Hoeneß? Das frage ich den anderen Aufsichtsratsvorsitzenden, nämlich Marco Bode von Werder Bremen.
Ja, ich muss zugeben, jetzt, dass die Diskussion insgesamt jetzt nicht die ist, die ich in den letzten Tagen ganz, ganz intensiv verfolgt habe. Ich kann Uli Hoeneß Argumentation so auch in der Wortwahl nicht ganz folgen. Ich finde es gut und richtig, und das hat er immer gemacht in seiner Karriere, die eigenen Spieler auch zu schützen. Ich glaube, das ist auch hier seine Intention. Aber ich finde es sozusagen in der Wortwahl jetzt vielleicht ein wenig unangemessen.
Warum greift einer wie Uli Hoeneß den DFB so an? Was könnte ihn veranlasst haben, so aus dem Sattel zu gehen?
Ja, nochmal, ich glaube, dass es ihm vor allem um Manuel Neuer geht und er das Gefühl hat, er muss sich schützend vor seinen Spieler stellen. Ich glaube aber, dass Manuel, so wie ich glaube ich auch jetzt vor ein paar Tagen noch eine Aussage von ihm gehört habe, das auch einordnen kann. Wiederum intern sollten sicherlich solche Dinge auch angesprochen werden, damit da keine Probleme entstehen. Ich bin schon der Meinung, dass in einem Fußballteam und auch in einer Nationalmannschaft eine gute Atmosphäre leistungsfördernd ist. Und ich meine, hier für unseren Club ist das eine Kernkompetenz von Werder, wirklich einen guten Teamspirit zu haben. Und man wird auch mit der Nationalmannschaft keine Titel gewinnen, wenn das nicht vorhanden ist. Insofern ist es eine Stück weit wirklich überflüssige Diskussion.
Vor allen Dingen, wenn Sie halt das Amt mal sehen, ne? Inwieweit haben Sie es da nachvollziehen können, dass er sich eben doch wirklich ja als Aufsichtsratsvorsitzender eingemischt hat in die Belange des Profikaders und auch gleichzeitig der Nationalmannschaft?
Na gut, das tue ich manchmal als Aufsichtsratsvorsitzender auch. Wir reden jetzt auch viel über Sport und vermeintlich operatives Geschäft. Wir haben das hier bei uns im Club sehr offen diskutiert, dass ich das tue. Und es ist sozusagen Konsens, dass es eben auch angemessen ist. Natürlich weiß ich wirklich aus persönlicher Sicht, dass es eine Herausforderung ist, da immer die Dinge oder die eigene Rolle auch gut zu interpretieren. Ich werde jetzt einen Teufel tun und die Situation bei den Bayern beurteilen.
Deswegen hief ich es auch mal auf die allgemeine Ebene. Hoeneß und Bode, wie richtig ist so die Wahrnehmung von mir, dass sie beide das gleiche Amt unterschiedlich interpretieren?
Ich kann nur sagen, wie ich es interpretiere. Ich habe immer für mich gesagt, ich will als Aufsichtsratsvorsitzender mich nicht, wie es vielleicht von der Form her sozusagen zunächst richtig erscheint, nur auf die wirtschaftliche Ebene konzentrieren oder ausschließlich auf sozusagen eine kontrollierende, sondern wenn ich diese Rolle übernehme, auch mit meiner Vergangenheit als Spieler, dann ist es, glaube ich, angemessen, dass ich eben auch strategischen Einfluss mit ausübe. Das heißt aber nicht, dass ich mich in Transferentscheidungen, in Einzelentscheidungen einmische. Mir geht es eher immer um Konzeptionen, um Ideen. Ich will einen guten und kritischen Austausch mit der Geschäftsführung, und zwar nicht nur ich, sondern auch wir als Gremium Aufsichtsrat. Ich sehe den Aufsichtsrat als wichtiges Team auch. Ich glaube, dass wir ein paar Grundpfeiler auch definieren und festlegen müssen, die die Philosophie von Werder Bremen ausmachen, und dann eben in einer partnerschaftlichen Auseinandersetzung und Arbeit mit der Geschäftsführung eben versuchen, den Verein nach vorne zu bringen. Ob Uli Hoeneß das anders sieht, das weiß ich nicht.
Da wird er schon ähnliche Gedanken haben. Voranbringen will er seinen Verein immer, ne? Ich sag mal, dass Sie so ein bisschen der etwas andere Fußballer waren, hat sich auch schon durch Ihre ganze Karriere gezogen. Jetzt vielleicht auch noch als Aufsichtsratsvorsitzender. Aber damals, ich habe Sie so kennengelernt, Sie haben eigentlich immer geglänzt durch Intelligenz, durch Loyalität. Waren Sie dadurch in der Mannschaft, und Sie haben ja nur eine Mannschaft gehabt, nämlich Werder Bremen, besonders anerkannt oder auch manchmal so als Sonderling oder Außenseiter verschrien?
Ich glaube, wenn man ehrlich ist, war beides hier und da mal der Fall, aber doch etwas mehr, würde ich behaupten, war ich auch anerkannt durch hoffentlich dann Leistung auf dem Platz, aber auch durch ja, fairen Umgang im Team und sozusagen man kann auf verschiedene Art und Weise auch zum Erfolg eines Teams beitragen. Es gibt in meiner Vorstellung, auch in einer Mannschaft, gibt es ein paar dominante Führungsspieler. Es gibt einige, die sich ums Team, auch um ein Stück weit auch Harmonie kümmern. Es gibt einige Individualisten, die ein bisschen verrückt sind und mal durchgeknallt auch ein paar besondere Sachen machen. Ich habe gerade das Buch von Mario Basler in Händen gehalten, vorgestern. Ich habe es noch nicht gelesen, ehrlich zu sein, aber ich will nur sagen, ich glaube, es braucht Unterschiede in einem Team. Und was mich vielleicht hoffentlich ein Stück weit auch auszeichnet in meiner Rolle jetzt hier, ist, dass es mir nicht um Macht geht, dass es mir nicht um Dominanz geht, sondern darum, ein Teamplayer zu sein und andere auch für Ideen zu begeistern und dann aber eben auch gemeinsam im Team daran zu arbeiten.
Fußballern wird aber doch allgemein nachgesagt, dass sie halt doch größtenteils oberflächlich sind. Darum sind Sie auch schon als der andere Fußballprofi in Ihrer aktiven Zeit gekennzeichnet gewesen. Ich will mal erinnern an den Satz von Nils Petersen, der auch mal in Bremen gespielt hat, der jetzige Freiburger. Sie werden ihn noch kennen. Er sagte, die Fußballbranche ist oberflächlich und salopp gesprochen, verblöde ich seit 10 Jahren. Können Sie dem folgen oder ist das eher der Satz eines Nestbeschmutzers?
Nein, weder noch. Also ich weiß selbst, wenn man als Spieler hier und da auch mal die Branche kritisch betrachtet. Bei mir war es zum Beispiel mal ein Satz zum Thema Gehälter, wo mir von der Bild-Zeitung die Frage gestellt wurde, wie erklären Sie einer Krankenschwester, die 2.000 Mark im Monat verdient, dass sie 25.000 oder 50.000 verdienen? Und dann habe ich gesagt, das kann ich hier nicht erklären. In Relation sind unsere Gehälter sicherlich absurd. So, und dann kriegt man natürlich auch von der Branche und von den Kollegen auch mal ein bisschen auf die Nase. Damit muss man leben. Nils ist garantiert kein Nestbeschmutzer. Auf der anderen Seite stimme ich ihm auch nicht komplett zu an der Stelle. Ich glaube, dass der Fußball heutzutage intellektuell eine Menge bietet und den Spielern auch mehr abverlangt wird in taktischer Hinsicht, im Umgang mit den Medien, in vielerlei Hinsicht ist das kein einfacher Job. Und im Übrigen, wenn man Freizeit hat, habe ich immer den Eindruck gehabt, man kann dann eben auch noch sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Andere wiederum machen dann PlayStation bis zum Abwinken. Okay. Wie wichtig ist es in diesem Zusammenhang auch?
Das nennen wir heute E-Sport.
E-Sport heißt das, ja, richtig, richtig. Mann, ich bin noch aus einer anderen Zeit. Aber wie wichtig ist es dann in dem Zusammenhang auch, dass ein Verein seine Spieler eben auch begleitet, auch abseits des Fußballplatzes, denen auch irgendwo mal an die Hand gibt, dass das Leben halt nicht nur aus Kicken und aus E-Sport besteht in der Freizeit?
Also im besten Fall gibt es da schon eine Regulation auch innerhalb der Mannschaft. Im Übrigen, glaube ich, hat es Werder auch immer ausgezeichnet, schon auch ein paar Typen zu allen Zeiten gehabt zu haben, die sozusagen ein bisschen über den Fußballplatz hinausdenken. Jeder auf seine Art, ne? Also Rune Bratzett, einer meiner besten Freunde von früher, war eben gläubiger Christ. Wir haben Bibelstunden organisiert mit Wynton Roofer. Ich war da immer so ein bisschen auch der kritische Außenseiter auch an der Stelle. Ich habe versucht, neben dem Fußball noch zu studieren. Ich glaube, solche Dinge kann man machen. Und die Verantwortung des Clubs ist schon auch, Angebote zu schaffen. Auf der anderen Seite ist jeder auch ein Stück weit für sich selbst verantwortlich. Trotzdem vielleicht noch ein Gedanke neben dem Scouting. Also wenn man Spieler sucht, ist es schon ganz, ganz wichtig, auch die Spieler, die dann da sind, so zu begleiten und sie auch mental zu stärken und ihnen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sie sich wohlfühlen, die trotzdem leistungsorientiert ist, dass sie eben dann auch Top-Leistungen bringen können. Ich glaube, dass da noch Potenziale liegen. Also manchmal ist der Aufwand beim Scouting größer als bei den Spielern, wenn sie dann da sind.
Bei Ihnen muss das alles ganz gut gelungen sein in Bremen, denn Sie sind praktisch lebenslang grün-weiß. Sie haben nur einen einzigen Profiverein gehabt, trotz vieler anderer Angebote. Marco, meinen Sie heute bei den geänderten Handgeldern, bei den sehr stark gestiegenen Gehältern, wenn da so ein Angebot gekommen wäre unter den heutigen Bedingungen, dass Sie dem hätten widerstehen können, wie Sie es damals getan haben?
Das ist ja nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, das Risiko wäre schon größer gewesen, dass ich auch sozusagen gewissen Versuchungen erlegen wäre. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen, war in der Zeitung irgendwie oder online, habe ich gelesen, der mögliche Marktwert von Werder-Legenden von früher. Da war, glaube ich, Miku mit 120 Millionen und ich habe immerhin noch 75 Millionen Marktwert angeblich gehabt. Soll nur heißen, natürlich die Entwicklung auch wirtschaftlich in der Bundesliga hat jetzt auch die Situation verändert. Und es ist für diese Treue zu einem Verein, ist heute sicherlich noch etwas schwieriger durchzuhalten, als es in den 90ern war.
Können Sie vor diesem Hintergrund auch verstehen, dass Max Kruse sich eben fürs Geld und gegen die Liebe entschieden hat?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es das Geld wirklich war am Ende bei Max. Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich glaube, so wie er es uns vermittelt hat, ging es auch nochmal darum, etwas Neues zu probieren nach ein paar Jahren. Ich glaube, Max ist von seiner ganzen Persönlichkeit her vielleicht jemand auch, der dann nach 2, 3, 4 Jahren, in unserem Fall nach 3 Jahren, glaube ich, dann nochmal etwas Neues sehen will. Aber ich habe damals gesagt, es ist schade, dass er geht. Er hat uns in den Jahren wirklich weitergebracht und geholfen. Aber er hat das gute Recht und wir sollten ihm da nicht irgendwie das Gefühl geben, dass wir böse auf ihn sind. Es ist völlig legitim gewesen, mit Vertragsschluss dann auch das zu beenden.
Sehr faire Gedanken des Aufsichtsratsvorsitzenden von Werder Bremen. Wir kommen gleich nochmal wieder zu Ihnen und stellen dann nochmal schnelle Fragen, um ein bisschen mehr von seiner Persönlichkeit kennenzulernen. Von Tocher on Tour heute mit Marco Bode, dem Aufsichtsratschef von Werder Bremen. 3 schnelle Fragen zum Ende, die vielleicht auch ein bisschen in Anekdoten enden könnten. Also Marco, wer war der witzigste Mitspieler in Ihrer Karriere?
Puh, der witzigste. Auf seine Art vielleicht wirklich manchmal Thorsten Legert. Der, wenn der Schiedsrichter, in dem Fall Otto Rehhagel, gepfiffen hat im Trainingsspiel und gesagt hat, Trainer, Sie müssen mal ein bisschen optimistischer pfeifen. Dann sind wir manchmal schon vor Lachen alle auf dem Platz umgefallen. Gab sicherlich noch ein paar andere, aber Thorsten gehört dazu.
Und Sie sind einer, der ganz gerne mal einen Witz erzählt, ne? Was ist Ihr Lieblingswitz? Vielleicht aus dem Fußball?
Ja, also weiß ich nicht. Ich habe den einen, den erzähle ich immer ganz gern als Fußballerwitz. Passt jetzt vielleicht auch, wo Mario Basler gerade sein Buch veröffentlicht hat. Also in einer kleinen Maschine oben in der Luft fliegt der Pilot mit einem Priester, mit Mario Basler und einem Studenten. Und da meldet sich der Pilot und sagt, wir haben hier große Schwierigkeiten, wir werden gleich abstürzen. Wir haben leider nur 3 Fallschirme an Bord. Ich habe 2 Kinder zu Hause, ich bin jetzt weg. Springt also los. Mario Basler steht auf und sagt, Leute, ich bin der beste Fußballer der Welt, ich muss überleben. Schnappt sich ein Teil, springt raus. Sagt der Priester zum Studenten, mein Sohn, nimm du den letzten Rucksack. Ich habe einen guten Draht nach oben, der liebe Gott wird mir schon irgendwie helfen. Sagt der Student, überhaupt kein Problem, Vater. Der beste Fußballer der Welt ist gerade mit meinem Rucksack abgesprungen.
Das ist ja wunderbar.
Ein bisschen länger.
Aber könnte sogar zutreffend sein. Zum Schluss, Marco, was war, wenn Sie sich so erinnern, eigentlich das schönste Turn Ihrer Karriere?
Wahrscheinlich eins, das nicht gegeben wurde, nämlich ein Fallrückzieher gegen die Bayern, irgendwie Mitte der 90er. Olli Kahn, der Ball schlug über Oliver Kahn ein, aber er wurde wegen gefährlichem Spiel abgepfiffen und ich glaube, es war Herr Jansen, der Schiedsrichter, der dann in der Halbzeit zu mir kam und sich entschuldigt hat, weil er die Bilder nochmal gesehen hat und dann festgestellt hat, hey, Oliver Kreuzer als Gegenspieler war doch 2 Meter oder 1,5 Meter weg, hätte es auch geben können.
Immerhin, er hat sich entschuldigt. bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren. Wünsche viel Erfolg. Nächstes Spiel in Dortmund. Dann vielleicht mit ein paar Verletzten, die sich zurückmelden. Also danke, Marco Bode. Und Ihnen kann ich auch sagen, liebe Zuschauer, gleich geht's weiter mit den News bei Sky Sport News HD. Also da sollten Sie bei uns bleiben. Und am nächsten Montag haben wir dann Adi Hütter, den Trainer von Eintracht Frankfurt. Tschüss, eine schöne Woche.